Warum bin ich krank?
Warum kriege ich Kopfschmerzen? Warum kriege ich Halsschmerzen? Warum kriege ich Rückenschmerzen? Warum kriege ich eine Leberentzündung? Warum kriege ich eine Augenentzündung oder welche Entzündung auch immer? Ich muss einfach wissen, warum. Und da diese Frage letztendlich in der Medizin nicht geklärt ist, muss es ja auch einen Grund haben. Und der Grund, den es hat, dass in der Medizin und in der Religion die Frage nach der Herkunft der Krankheit nicht gelöst ist, ist, dass man etwas ganz Einfaches nicht kennt, nämlich den Maßstab. Hätten wir das Metermaß, wären wir alle sicher, ohne uns zu widersprechen, woher die Krankheit kommt. Aber da das Metermaß nicht bekannt ist, sind wir in einem reellen Babylon, in einer reellen Konfusion, wie sagt man das auf Deutsch, in einem reellen Durcheinander, Verwirrung, weil wir nicht wissen den Maßstab. Und wir haben gestern gesehen, dass es drei Dinge gibt, die absolut sind. Das ist das Gesetz, das ist der Maßstab, das Grundgesetz aller Wesen. Wir haben es kurz angesprochen. Ich werde es aber nochmal morgen Abend in der Abendveranstaltung es erklären, wie sich das in den 10 Geboten findet. Weil es ist ja nur ein Gesetz, nur eins, wodurch Gott alles lenkt. Und deshalb nehme ich auch immer als Hintergrund, dass ihr seht, das sind die 10 Gebote. Aber hätten wir die 10 Gebote verstanden, dann wären wir zumindest auf dem Weg der Gesundheit. Dann wären wir ein Volk, das wüsste, wo der Weg lang geht. Aber leider haben die Juden damals die 10 Gebote nicht verstanden und wir heute auch nicht. Das Zweite, was absolut ist, wo ich dann auch erkannt habe, auch das Gesetz und den Zusammenhang, ist die menschliche Struktur. Das heißt, der Aufbau des Menschen muss uns bewusst sein. Wir müssen den Menschen kennen und wir müssen ganz besonders kennen diesen Zusammenhang zwischen Geist und Körper. Die, die an Ellen White glauben, müssten dort Experten sein. Aber ich finde es, dass viele, die meinen, sie glauben an Ellen White, gar nichts wissen vom Geist und von dem Zusammenhang des Geistes zum Gehirn und zum gesamten Körper. Und das ist doch erstaunlich. Sie sagt, in jeder Schule sollte das Hauptthema sein, dass wir verstehen, wie der Geist und der Körper zusammenwirkt. Aber wir sind dort heute am allerwenigsten bewusst und bekannt. Deshalb möchte ich das ganz deutlich machen, die menschliche Struktur, die Erkenntnis, wie die Dinge zusammengebaut sind. Sie sind alle offenbart. Wir können sie alle sehen. Wenn wir sicherlich Augen haben und den Maßstab haben, um ihn anzuwenden. Und dann ist natürlich das, was absolut auch da ist, nämlich wodurch können wir unser Leben, unsere Funktionen erfüllen? Was sind unsere Bedürfnisse? Was ist die Kraft, die uns das Leben gibt? Woher kommt sie? Wie wird sie dem Leben gegeben? Und was nimmt uns die Kraft weg? Deshalb habe ich gestern versucht, ein paar Beweise zu bringen. Ich muss es leider im Schnelldurchlauf gehen, aber ihr habt ja dann die Vorträge und die DVDs und was es alles gibt im Internet, wo ich schon vorgetragen habe, wo ihr euch dann das Thema vertiefen könnt und müsst letztendlich, wenn ihr es verstehen wollt. Mit einmal Vortrag wird man es nicht begreifen. Der Einmal-Vortrag ist nur, um den Appetit und die Richtung anzugeben und dann das eigene Forschen zu motivieren. So, ich habe gestern versucht, die 4 Beweise, die ich grundsätzlich bei meinen Patienten bringe, dass der Mensch neben seinem Gehirn einen Geist hat. Das heißt, auf der Hirnrinde, dort außerhalb muss er sein, weil nur von außerhalb kann man einen Input in den Körper geben. Jede Energie kommt von außerhalb und der Geist ist der, der dem Leben die Lebenskraft bringt. Die Bibel sagt, so wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke. Das heißt, der Jakobus nimmt ein Bild, das er verwendet, das bekannt ist. Man kann ja kein Bild nehmen für etwas, was nicht bewusst ist den Menschen. Deshalb sagt er, der Geist und der Körper sind eine Einheit, aber wenn die getrennt sind, ist alles tot. Und deshalb ist es ja der Geist, der die Lebenskraft bringt. Jesus sagt in Johannes 6, 53, es ist der Geist, der die Lebenskraft bringt. Es ist der Geist, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Meine Worte sind Geist und sind Leben. Und wir werden, wenn wir das Herz studieren, morgen früh sehen, dass im Herzen gibt es keine Äpfel und Birnen. Im Herzen gibt es kein Salat. Im Herzen gibt es nur das Wort. Weil das Leben kommt nicht aus der Speise. Das Leben kommt aus dem Wort. Sind wir uns doch einig, oder nicht? Alles, was physisch ist, ist nur zur Unterhaltung des Lebens. Das Leben kann aus dem Körper nie kommen. Deshalb müssen wir wissen, wer bringt die Lebenskraft des Körpers oder wer nimmt ihm sie weg? Ja, es ist immer Gottes Kraft und wir werden sehen, es ist die Liebe. Aber jemand muss sie doch da hineinbringen. Und das ist unser Geist. Das ist unsere Verantwortung. Deshalb die Beweise, dass wir einen Geist haben müssen, ist der, wenn wir keinen Geist hätten, hätten wir keine geistige Aktivität. Wir hätten keine geistigen Bedürfnisse. Wir wären so wie Pflanzen. Wir hätten keine Sinneswahrnehmung, wir könnten nicht fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören. Wir können nichts denken, weil ein Gehirn kann nicht denken, so wie Beine nicht gehen können. Wir hätten keine Bewertungen, wir hätten keine Verantwortung, wir hätten keine Moral, wir hätten keine Geistlichkeit oder Spiritualität und wir könnten uns null bewegen. Wir wären tot ohne Geist. Woher kommt der Geist? Er kann nie aus der Materie kommen, nichts Geistiges kann aus einem materiellen Ding entstehen, so wie die Wissenschaft das heute sieht und wir werden das ein bisschen nachher anschauen. Der Geist kann nur aus Gott herkommen. Auch die Materie kann letztendlich nur aus Gott herkommen, aber geistige Elemente können nicht aus Materie hervortreten. So, wir schauen uns die drei Lebensformen an, die es auf der Erde gibt und ihr Ursprung. Wir haben Pflanzen, wir haben Tiere und wir haben Menschen. Das sind die drei Lebensformen, die wir haben. Und wir haben alle etwas gemeinsam. Wir sind alle aus Chemie zusammengebaut. Einverstanden? Ja? Wir haben gemeinsam mit der Pflanze, dass wir auch aus Erde sind. Wir haben gemeinsam mit den Tieren, dass wir auch aus Erde sind. Ja? Der Leib wurde alles aus Erde gemacht. So, was braucht es mehr zur Erde, damit die Pflanze eine Pflanze wird? Was ist das Plus, was das Tier hat aus der Erde oder mehr als die Pflanze, dass es ein Tier ist? Was ist das Plus, was da ist, das aus Erde und was einen Menschen macht? Das müssen wir doch verstehen. Und was aus der Erde eine Pflanze macht, ist das Leben. Können wir es erklären? Gibt es eine Erklärung fürs Leben? Nein, es gibt keins. Da hat kein Wissenschaftler eine Erklärung fürs Leben. Wieso gibt es eine tote Materie sozusagen, so wie das hier? Und wieso gibt es eine lebendige Materie? Was ist das Plus? So. Wir wissen nicht und können es nicht erklären. Es ist nur in Gott gegeben, das Geheimnis des Lebens. Aber was hat das Tier mehr als die Pflanze? Das Tier hat einen Geist. Ihm wurde auch ein Lebensodem eingeblasen wie der Menschen. Deshalb hat das Tier einen Geist. Aber das Tier hat einen Geist. Geist, wie wir gestern gesehen haben, der nicht so viele Bedürfnisse hat, der nicht das alles braucht, was der menschliche Geist braucht, damit man ein Mensch ist. Der Geist des Menschen hat mehr zum Tieresgeist eine andere und mehr Funktionen, was das Tier nicht hat. So, das sind die drei Lebensformen. Es gibt aber vier Lebensformen, die wir in der Bibel beschrieben haben. Wir haben einmal diese, die wir jetzt gesehen haben. Und dann, was gibt es noch als vierte Lebensform in der Bibel geschrieben? Es ist Engel. Und Engel sind was? Sie sind Geister. Ja? Sie sind dienstbare Geister. Und was ist Gott? Gott ist Geist, sagt Jesus. Und alle, die ihn anbeten, werden ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So schauen wir uns doch zusammen an. Es gibt also Geister, es gibt Gott den Geist, es gibt Geister, die er gemacht hat. Dann gibt es die Pflanze, das ist eine lebendige Materie. Dann gibt es das Tier, das ist eine Seele. Und der Mensch ist eine Seele und ein Engel ist ein Geist. So, wir müssen diese klare Aufteilung haben. Natürlich sagt die Schrift, dass auch die himmlischen Wesen eine Form haben. Ja, sagte Paulus das in 1. Korinther 15. Wir wissen sie nicht, wir können sie nicht sehen. Ein Geist, sagt Jesus, muss er essen oder muss er nicht essen? Nein, muss ein Geist Brot essen oder nicht? Nein, Jesus selbst sagt, gebt mir zu essen, weil ich bin Fleisch und Knochen. Ich bin Mensch, ich habe einen Geist, aber ich bin kein Geist. Weil ein Geist muss nichts essen, der braucht kein Honig und kein Frühstück. Aber eine Seele braucht es, weil es hat einen Körper. So, wir sind also Seelen. Jetzt müssen wir sehen, es gibt drei wesentliche Theorien über den Menschen, die Anthropologie. Wenn wir das nicht richtig haben, dann werden wir immer untereinander fehlliegen. Aus wie vielen Teilen besteht der Mensch? Die eine menschliche Sichtweise ist, dass es drei parallele, eigenständige Einheiten gibt. Das ist der Körper, die Chemie, der Geist und die Seele. Und da man davon ausgeht, dass Geist und Seele geistig ist, hat der Plato gesagt, der Mensch hat Körper, Geist und Seele, aber Geist und Seele sind irgendwie eine Einheit, die geistig ist und der Körper ist chemisch Materie. Und das ist die Idee des Plato und des Aristoteles, das ist das aristotelische und platonische Menschenbild und es prägt das Christentum und die meisten Religionen. Wir alle denken, dass wir drei eigenständige Einheiten haben oder drei eigenständige Einheiten sind. Der Plato hat die Vorstellung gehabt, dass der Mensch ein Gott ist und er hat sich in einem tierischen Körper gefangen genommen. Deshalb, wenn er stirbt, wird er wieder aus dem Körper befreit. Im Heidentum sieht man immer im Körper die Not. Wenn man zum Christentum geht, dann weiß man, dass die Not im Körper ist oder nicht im Körper. Nicht im Körper. Die Not ist immer im Geist. Die Sünde befindet sich nicht im Leib. Kann sich ja nicht. Sie ist nicht genetisch. Sie ist auch nicht genetisch vererbbar. In der Materie gibt es nichts Sündiges. Kann ich auch nicht. Lüge und Wahrheit gibt es nur in der geistigen Welt. In der körperlichen gibt es das nicht. So, da kann man schon schnell einen Ansatz finden zwischen den Religionen der Wahrheit und nicht. Sagt dir jemand, dein Körper ist das Problem, dann weißt du, ist er falsch. Dein Körper ist nie das Problem. Er ist nur die Folge des Problems. Und ja, er ist auch verändert worden, er hat auch Dinge, die nicht mehr richtig funktionieren, aber im Körper gibt es die Sünde nicht. Der Körper ist nur verändert worden von der Sünde. So, das Gegenbild zum Plato und Aristotel haben die Epikurer gebildet und die Stoiker. Und sie haben gesagt, der Mensch besteht aus einer einzigen Einheit, nämlich aus Chemie. Alles, was der Mensch ist, ist Materie. Und seine geistigen Fähigkeiten entspringen aus der Materie. Wie das Holz verbrennt und das Feuer macht, so machen die Verbrennung der Elemente, der Zellen, den Geist und machen unsere Gedanken und unsere Liebesfähigkeit. Echt? Man sagt ja, die Liebe ist wie ein Feuer. Also ist die Liebe das Ergebnis des Verbrennens von irgendwelchen Elementen in unseren Zellen. Das ist das stoische und epikurische Menschenbild, ein pur materialistisches Menschenbild. Es wurde als Gegenpol zu Plato und Aristotel gebildet. Und es ist das, was die Wissenschaft heute prägt. Da die Wissenschaft eine pur evolutionistische Wissenschaft ist, deshalb prägt dieses epikurische und stoische Menschenbild die Wissenschaft und leider auch die Religionen oder die Religionsgemeinschaften, die der Wissenschaft anhängen. Und darunter befindet sich auch unsere Gemeinde. Wir als Adventisten, die Hauptleute der adventistischen Gemeinde, glaubt, dass der Mensch nur ein Gehirn hat. Wir glauben und sagen, durch den Lebenshauch hat Gott dem Gehirn die Fähigkeit gegeben, zu denken. Das ist, wie wenn sich Gott widersprechen könnte aufgrund seines Gesetzes. Ja, das ist eine pure, ich sage jetzt, ein pures Problem, das wir haben. Und ich möchte das ganz deutlich mal an unseren Sprachgebrauch nutzen. Habt ihr schon mal einen Menschen, einen Wissenschaftler gehört davon, dass der Mensch geistige Bedürfnisse hat? Ja oder nein? Wisst ihr, man spricht, wenn man über geistige Bedürfnisse spricht, welches Wort wird benutzt? Welches Wort wird in der Wissenschaft benutzt, um das Geistige im Menschen anzusprechen? Emotionen. Emotional. Ich habe es gestern Abend gehört, er hat es ja schön gesagt. Emotional abuse. Das ist ein Nonsens. Es gibt keine emotional needs. Es gibt auch keine emotional intelligence. Egal, was ihr denkt. Es gibt es nicht. Emotionen sind eine klare Folge eines Gedankens. Sie geben nur ein Feedback dessen, was du in deinem Herzen denkst. Der Mensch hat keine emotionalen Bedürfnisse. Aber ihr werdet in der Wissenschaft und die, die an die Wissenschaft glauben, werden nie ihrem Patienten sagen, du hast ein geistiges Bedürfnis. Weil das geistige Bedürfnis wird in der Medizin, in der Evolution als Emotion gewertet. Dein Gerechtigkeitsbedürfnis ist eine Emotion. Deine Liebe ist eine Emotion. Dein Hass ist eine Emotion. Deine Angst ist eine Emotion. Das ist nach diesem Maßstab nicht möglich. Aber in der Evolution ist das limbische System, das Zentrum des Gehirns, vor der Hirnrinde. Und man geht davon aus, dass wir über die Gefühle gesteuert sind, nicht über den Verstand. Und wir müssen da ganz deutlich sein, die falsche Erweckung, die kommen wird in diese Welt, wird kommen aufgrund von Gefühlen. Menschen wollen Gott fühlen. Gott muss man nie fühlen und kann man nicht fühlen. Alles, was man fühlt, ist nur, was man denkt. Man kann Gottes Gegenwart nicht fühlen, man kann sie nur wahrnehmen. Und das ist eine geistige Aktivität, keine körperliche. Ich benutze deshalb nie das Wort emotional, Emotionen, weil es ist ein Irrtum, ist irreführend. Aufgrund des Gesetzes muss ich wissen, wir haben geistige Bedürfnisse, nicht Körper, nicht Emotionsbedürfnisse, weil Emotionen gibt es in der Realität wie viele? Nur zwei, positiv und negativ. Aber geistige Bedürfnisse haben wir vielleicht hunderte. So, merkt euch das, guckt euch die Sachen an. Ein Wissenschaftler wird euch nie sagen, der Mensch hat einen Geist. Die Liebe ist in der Wissenschaft eine Emotion. Das ist ad absurdum. Das ist Ausschließen dessen, was Gott gemacht hat. Und ich sage es so deutlich wie möglich, dass der, der Ohren hat, höre und es prüfe. Wenn wir einen Geist haben, dann ändert sich die ganze Sichtweise über den Menschen. Wenn wir einen Geist haben, dann können wir nicht mehr denken, dass wir mit Essen uns heilen können. Dann können wir nicht mehr sagen, wir brauchen Gott nicht für die Heilung. Emotionen brauchen keinen Gott, weil Emotionen sind die Folge meines Denkens. Aber mein Geist braucht Gott. Hat man den Geist ausgeschlossen aus dem Menschen, braucht er keinen Gott. Deshalb gibt es nur noch ein drittes Bild, und dieses dritte Bild ist das richtige Bild, nämlich zwei unterschiedliche Elemente ergeben eine eigenständige Einheit. Der Körper und der Geist ergeben die Seele. Das ist das einzige nach dem Maßstab und nach dem biblischen Modell mögliche Modell. Und ich versuche es zu erklären in einer einfachen Art und Weise. Das biblische Modell ist einfach, es gibt das Gehirn und über das Gehirn steuert, wird der ganze Mensch gesteuert. Und hier über dem Gehirn muss der Geist sitzen in Verbindung zum Gehirn, zur Hirnrinde. Und die Seele ist die Verbindung des Geistes zur Hirnrinde. Alles, was unterhalb der Hirnrinde ist, ist reiner Körper. Der Geist hat nur Kontakt zur Hirnrinde, nicht zu eurem Magen. Aber da der Magen in der Hirnrinde vorhanden ist mit der Steuerung, steuert der Geist deinen Magen. So hast du ein Magenproblem, dann wo gucken wir hin? Ja, ich habe ja Patienten, die kommen zu mir mit ihrer verstopften Nase. Und dann, wir als Ärzte lieben es zu operieren, und dann kommen sie zu einem, der, ja, als Heinoarzt ist man ja auch immer ein Chirurg, und macht Spaß, zu technisch zu arbeiten, und so operieren wir sehr schnell, weil es gibt keine gerade Nase. Es gibt immer etwas, was wir in der Anatomie irgendwo meinen, wir könnten es besser machen. Also operieren wir gern, und gerne operierend ist das doch schön. Und dann operiert der Chirurg die Nase, der HNO-Arzt, weil die Nase verstopft ist. Und er macht sie weiter, weil er denkt, wenn er sie weitermacht, geht das Luft besser durch. Aber er vergisst, dass Gott die Nase gemacht hat, dass sie schmal ist. Nicht so wie ein Mund, weil die Nase muss die ganze Luft erwärmen, reinigen und befeuchten, sodass sie, wenn sie in der Lunge ankommt, 100% Luftfeuchtigkeit hat, 24 Grad hat und oder sogar 37 und rein ist. Das geht ohne Widerstand nicht, deshalb ist die Nase eine große Fläche. Wenn man die Nase abschneiden würde, würde man sehen, wie groß die innen drin ist. Ja? Sie nimmt ja den Kopf ein mit ihren Nebenhöhlen und jetzt geht die Luft dadurch, und jetzt machen wir sie weiter. Das heißt, wir schaffen so, wie wenn wir einen Mund schaffen. Nun, sicherlich gibt es in manchen Ausnahmefällen, wenn ein Unfall ist oder bei der Geburt die Nase platt gedrückt wird, dann kann man sie wieder aufrichten und so, dass das ein Nasenloch nicht zu ist. Aber in den meisten Fällen, mehr wie etwa 95%, sind alle Nasenseptumoperationen nicht auf Dauer und sie lösen das Problem nicht. Und da war ein Patient einmal, der sagte, ja, ich habe meine Nase operiert und jetzt habe ich seitdem Schwindel. Weil immer dann, wenn wir in den Körper eintreten und einen Effekt wegdrücken wollen, kommt ein nächster Effekt, weil wir ja die Ursache durch die Operation nicht beheben. Und so hat er dann den Schwindel bekommen. Und dann sage ich, naja, es wäre fein gewesen, hätte der Chirurg ein bisschen weiter oben operiert. Dann hätten wir das Problem gelöst. Weil die Nase ist nur eine Folge der Steuerung durch den Geist. Die Nase hat kein Eigenleben. Die Nase folgt auf Befehle. Ist sie zu, dann musst du schauen, wo kommt der Befehl her, dass sie zu ist. Weil wir müssen doch schauen, wo beginnt alles. Und wir haben ja gestern gesehen, alles muss in der Hirnrinde beginnen, rein physisch. Und alles muss zurück in die Hirnrinde kommen, weil dort spürst du, dass die Nase zu ist. Wir werden das gleich sehen. So, der Körper ist das, was ich das Klavier nenne. Der Geist ist das, was ich den Spieler nenne. Was ist die Seele? Was ist die Seele, wenn der Geist der Spieler ist, der Körper das Klavier, die Hirnrinde, die Tastatur? Was ist die Musik? Ist das Ergebnis? Wer macht den Ton? Wer macht den Ton? Nein. Wer macht den Ton? Habt ihr schon mal jemanden gesehen am Klavier spielen, dass der Töne von sich gibt? Das gibt ja manchmal, ja, sie stöhnen manchmal, die Klavierspieler. Ja, sie atmen und ja, es kommt manchmal ein Ton raus. So, ich meine, wir sind manchmal, die einfachsten Dinge sind für uns die schwersten zu begreifen. Der Geist bringt keinen Ton heraus. Mein Geist kann nur über meinen Körper sprechen. Der Körper spricht und gestikuliert, aber aufgrund des Inputs des Geistes. Ja, die Musik, die da rauskommt aus dem Klavier, ist der Input des Geistes, aber das Klavier macht letztendlich den Ton. Deshalb, wenn ihr Ellen White lesen würdet, in den Fußspuren des großen Arztes sagt sie, der Körper ist das einzige Medium, wo der Charakter gebildet werden kann. Das heißt, wo zeigt sich der Charakter? Im Klavierton. Weshalb musste Jesus gesund sein? Weshalb durfte er nie einen Makel in seinem Körper haben? Warum? Weil der Körper ist ein Ausdruck dessen, was wir denken. Wenn ihr Römer 12, 1 und 2 verstanden habt, dann wisst ihr, wir sollen unsere Körper bringen als was? Als lebendiges, heiliges und reines, es gibt drei Dinge dort, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das ist, sagt er, unser geistiger Dienst, nicht unser körperlicher. Ich habe anhand des Klaviers gesehen, ob der Geist spielen kann oder nicht. Wisst ihr, der Körper ist der Ausdruck dessen, was der Geist denkt. Und denkt er so, wie ihn Gott gemacht hat, dann wie wird der Körper funktionieren? Richtig. Denkt er aber falsch zum Körper gesehen, dann denkt er und zerstört den Körper. Deshalb habe ich am Körper gesehen, dass der Geist einen Fehler hat. Und ich werde euch das kurz erklären, aber lasst uns noch den Gedanken der Zusammenarbeit zwischen Geist und Körper sehen, die nur in der Seele stattfinden können. Alle Dinge, die wir tun, finden nur in der Seele statt, wo Geist und Körper miteinander zusammenarbeiten, und das ist an der Hirnrinde. Alles, was unterhalb der Hirnrinde ist, ist der Teil der Seele, die dem Körper anbelangt, und alles, was über der Hirnrinde ist, das ist der geistige Teil der Seele, aber in dieser Verbindung steckt die Seele. Hier leben und weben wir. An dieser blauen Stelle ist alles dran. Sag mal, wenn ich meinen Arm verliere, habe ich dann meine Seele verloren? Nein, ich habe nur einen Teil meiner Seele verloren, und das ist der Arm des Körpers, den ich habe. Weil mein Arm ist Teil der Seele. Oder? Ja, aber es ist der körperliche Teil der Seele. Und ich lebe noch, wenn der körperliche Teil ein Teil des Körpers weg ist. Aber wenn an der Hirnrinde ein Schaden ist und der Geist nicht mehr funktionieren kann, wie viel Leben ist es noch? Dann gibt es kein Leben mehr. Deshalb müssen wir wissen, das Leben beginnt und endet in der Seele. Und dann werden wir morgen sehen, das Herz, das ja noch einen Blick tiefer geht, dort, wo alle Dinge entschieden werden. So, wir haben die Augen. Wo sind die Augen? Im Körper oder im Geist? Die Augen sind im Körper. Und wo sind sie angebunden mit ihren Kabeln? An der Hirnrinde. Nach oben, nach unten geht die Verbindung. Und die Frage ist jetzt, wer sieht, was dein Auge wahrnimmt? Deine Hirnrinde, kann sie sehen oder kann sie nicht sehen? Es kann nur der Geist sehen. Es gibt nichts Physisches, was die Fähigkeit hat zu sehen. Eine Pflanze sieht nichts, nur ein Tier und ein Mensch sieht, weil es einen Geist hat. Wir haben im Körper die Ohren, sie sind verbunden mit der Hirnrinde. Wer hört die Worte, die ich jetzt spreche? Nur euer Geist. Aber kann es hören ohne Körper, ohne Ohren? Manche haben Hörgeräte, weil das Ohr schon kaputt ist. Das heißt, wir brauchen die Ohren, damit der Geist was wahrnimmt. Der ist nämlich dort oben irgendwie eingeschlossen und kommt zu nichts, es sei denn, über den Körper kriegt er seine Information. Der ganze Körper ist angeschlossen an der Hirnrinde. Wer fühlt den Schmerz? Wer fühlt die Emotionen? Es ist der Geist. Die Nase, wer riecht? Die Zunge, wer schmeckt? So alle Funktionen sind nur möglich, wenn die beiden verbunden sind. Sonst gibt es keine Funktion. Wenn sie sich trennen, hat der Körper wie viele Funktionen? Wie viel spielt das Klavier noch einen Ton, wenn es keinen Spieler hat? Null. Und wie viel kann der Geist noch sehen, hören, riechen, schmecken ohne das Klavier? Auch nichts. So, sie bilden eine Einheit. Sie sind aber zwei unterschiedliche Elemente. Lasst uns die Unterschiede sehen, die im Geist und im Körper sind. Der Geist kann immer nur selber handeln. Niemand kann ihn bewegen. Deshalb, wie viel geistige Gewalt gibt es? Wie viel Mobbing gibt es in der Realität? Jetzt sind die Denker gefragt. Null. Wenn man den Geist nie quälen kann, also das heißt nie zum Gehorsam zwingen kann, wie ich gestern gesagt habe, dann gibt es nie eine geistige Gewalt. Also können wir das, was man sagt, emotional abuse, streichen aus unserem Wortschatz. Es gibt ihn nicht. Jeder geistige Missbrauch ist ein Eigenmissbrauch. Das werden wir sehen. Weil niemand kann dem Geist befehlen. Niemand. Niemand. So, aber der Körper gehorcht Befehlen. Der Körper hat kein Eigenleben in dem Sinne, dass er sich selbst steuern kann. Er muss und kann immer nur auf Befehle gehorchen. Der Geist muss Befehlen nicht gehorchen. Er kann ihnen widerstehen, weil niemand kann den Geist etwas zwingen. Der Geist kann nie gezwungen werden, etwas zu tun. Der Körper kann gezwungen werden. Der Geist kann denken, fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören, entscheiden. Im Körper gibt es keine geistigen Fähigkeiten. Denken, fühlen, entscheiden sind in der Materie nicht vorhanden. Nur der Geist kann den Körper in Bewegung setzen, Der Körper hat keine Fähigkeit, sich selbst zu bewegen. Nur der Geist kann mit Gott eine Beziehung haben. Der Körper kann nur Informationen aufnehmen, speichern und weiterleiten. Ja, der Geist kann alle seine Informationen in der Hirnrinde ablegen und sie von dort wieder zurücklesen. Das kann er tun. Er kann auf einem Blatt Papier schreiben. Aber lesen kann nur er und schreiben. Das kann niemand anders. Menschen versuchen im Gehirn die Gedanken zu finden. Werden sie je Gedanken im Gehirn finden? Nein, dort gibt es nur elektrische Impulse. Dort gibt es nur Plus und Minus. Dort gibt es nicht mehr. Weil alles wird über Elektrizität gespeichert in den Zellen des Gehirns. Der Geist schreibt es rein und liest es auch wieder ab. Ellen White hat ein wunderbares Zitat. Es ist abgedruckt in The Mind, Character and Personality. Es ist aber von Special Testimonies for Education. Und da gibt sie Ratschläge über den Menschen. Und sie beschreibt den Menschen als der Körper, der ist the casket. Das ist die Kassette mit dem Schatz. Und sie sagt, der Geist ist der Schatz in dem Schatzkästchen. Und sie sagt, wir müssen das Schatzkästchen so pflegen, dass der Geist auch seine Funktionen richtig ausführen kann. Und dort sagt sie in dieser Ausführung, im Kapitel 42 ist es im Englischen und im Deutsch, Mind, Character and Personality, aber im Deutschen ist es so schlecht übersetzt, man kann das nicht lesen. Aber da sieht man, wie der Einfluss der Wissenschaft sich auf unsere Übersetzer ausübt. Dort steht anstelle von Geist tatsächlich sage und schreibe Gehirn. Und weiter oben steht, der Verstand lenkt den Menschen. Es wäre super, wenn der Verstand den Menschen lenken würde. Der Verstand kann den ganzen Menschen nicht lenken. Ellen White sagt, the mind leads the whole body, the whole human being. The mind, und das ist der Geist im Englischen zu ihrer Zeit, war Mind ganz klar ein Ausdruck des Geistes. Und sie sagt, all the physical organs are the servants of the mind. Alle physischen Organe sind die Sklaven des Geistes, der über das Gehirn, über das Nervensystem alle seine Botschaften an den Körper sendet. Das müssen wir verstehen. Der Körper gehorcht dem Geist. Sonst können wir den Menschen nicht verstehen. Sonst können wir das Verhältnis nicht verstehen, wenn es ums Gehirn geht. Weil dann ist die sündige Natur ein Hirnschaden. Und dann müsste Jesus ja nur kommen, unser Hirn zu reparieren. Aber das ist ad absurdum. Das geht gegen jegliches Gesetz, das es gibt in der Natur und geht gegen jegliche Sache, die Gott gemacht hat. So. Die Schöpfung des Menschen, seine Abhängigkeit und sein Auftrag. Da gehen wir kurz durch. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Aus wie vielen Elementen? Er nimmt einen Kloß Erde, er baut daraus einen Menschen, er haucht ihm den Lebenshauch ein und daraus wird aus Erde ein sehr komplexer Körper und aus dem Lebenshauch ein noch komplexerer Geist. Und die zusammen ergeben die Seele. Er ist von Gott abhängig gemacht worden. Er muss seinen Körper mit Bedürfnissen stillen, das ist die Chemie und das ist der Strom. Der Strom ist das Bindeglied zwischen Geist und Körper. Hat der Geist seine Bedürfnisse befriedigt, Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit, Freiheit, Sicherheit, Frieden, Wohlbefinden, Erkenntnis, Freude und so weiter, dann ist die Elektrizität korrekt. Deshalb hat der Geist seine Bedürfnisse gestillt, dann kriegt der Körper seine Bedürfnisse auch gestillt. Und dann kann er auch das Essen und das Trinken richtig machen. Gott hat festgelegt, dass der Geist alles befriedigen muss. Unser Geist muss wissen, was er ist, was er seinem Körper gibt und was er sich selbst gibt. Und Gott hat auch die Quellen festgelegt. Der Geist kann seine Bedürfnisse nur aus Gott stillen. Und er muss zu Gott gehen und sie von Gott nehmen. Wir werden sehen, welches Gesetz er gemacht hat. Und er hat dem Körper festgelegt, was dem Körper gegeben werden muss. Hat er das oder hat er es nicht? Ja oder nein? Ganz klar. Alles, was aus der Erde kommt, nämlich das, was Samen hat, und den Samen ist das, was er uns zum Essen gegeben hat. Das andere kam erst später, das, was keinen Samen in sich hat. So, wie müssen wir es tun? Das ist das Grundgesetz, das alles steuert. Wir müssen es nehmen und geben. So, wer ist verantwortlich, ob er die Liebe Gottes hat in sich, Gott oder ich? Nur ich. Gott kann nicht für dich denken, so wie er für dich nicht essen kann. Die Verantwortung für unser Leben ist uns allein gegeben worden. In allen Bereichen unseres Lebens sind wir verantwortlich. Weil Gott hat das Leben so gemacht und sein Gesetz beweist es. Er muss alles unterhalten, aber die Aktivität hat er jedem einzelnen Geschöpf gegeben, selbst zu tun. Die Pflanze muss das Wasser aufnehmen, was man in ihrer Gegend gibt. Nimmt sie es nicht auf, wie viel Chance hat sie zu leben? Keine. Aber die Pflanze protestiert nicht gegen das Wasser. Aber einem Geist kann man Wasser hinschütten und was sagt er? Ich will es nicht. Einen Geist kann man nicht zwingen, zu essen und zu trinken. Das ist deshalb ganz wichtig, dass wir verstehen, wir müssen und sind verantwortlich, sowohl die geistigen Bedürfnisse als auch die körperlichen zu stillen. Niemand anders kann es für dich tun. Oder hast du schon mal jemanden gefragt, der soll für dich atmen oder essen oder trinken? Geht das oder geht das nicht? Nein. Also gehen wir weiter zum Zweck. Warum wurde der Mensch geschaffen? Und da gibt es ein großes Durcheinander, weil man das nicht kennt. Und die falsche Erweckung wird sagen, Gott hat uns zum Zweck gemacht, dass wir mit ihm eine Beziehung haben. Aber das ist nicht der Zweck, weshalb Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns geschaffen, etwas zu tun. Wir waren eine Not, für die er uns geschaffen hat, sagt Ellen White. Diese Erde brauchte jemanden, der das Verbindungsglied sein sollte zwischen Gott und der Erde. Und das war der Mensch. Wenn Gott sagt von Herrschaft, dann sagt er von Abhängigkeit. Der Mensch wurde auf diese Erde getan, damit er es ist, der von Gott nimmt, mit Gott in der Beziehung ist. Und die Tiere, wenn wir das Gesetz verstehen, müssen dann vom Menschen ihre geistigen Bedürfnisse stillen und sie weitergeben. Vom Tier nimmt der Pflanze und jede unter sich, wie es Gott gemacht hat. Und am Ende kommt eine Frucht heraus und diese Frucht geht zurück in den Kreislauf, wo Gott erwartet, dass alles seine Worte nicht leer zurückkommen, sondern Frucht bringen. Gott hat sein ganzes Universum so aufgebaut, dass jeder Planet sollte einen Vertreter haben, wodurch er die ganze Erde verbindet durch seine Liebe. Aber er hat nicht gesagt, ich bin derjenige, der dir die Liebe gibt, sondern hat gesagt, Adam, du musst von mir nehmen, nicht ich dir es in den Mund geben. Bleibst du mir treu, dann wird immer alles gut sein. Der Mensch hat seine Verbindung zu Gott unterbrochen, nicht Gott zu Menschen, oder? Und wenn es in der Verantwortung Gottes wäre, uns zu füttern, dann könnten wir uns von Gott nie trennen. Aber da es unsere Verantwortung ist, von Gott zu nehmen, wir werden sehen durch Vertrauen, dann ist es klar, wir wurden gemacht zum Zweck des Dienens, wie wir heute Morgen gehört haben, nicht zum Zweck der Anbetung. Aber wir brauchen die Anbetung, damit wir dienen können. Wir brauchen Gottes Kraft, damit wir etwas tun können. Aber wir wurden nicht gemacht, um zur Kraftquelle zu gehen und an der Kraftquelle stehen zu bleiben. Wir wurden gemacht, dass wir etwas tun, aber wir haben nichts in uns. Die Kraft holen wir aus Gott, aber wir tun es. So, das ist der Zweck. Der Mensch muss eine Pflicht erfüllen, weshalb Gott ihn gemacht hat. Oder was glaubt ihr, wenn ihr in den Himmel kommt, werdet ihr ausruhen? Die Arbeit wird noch mehr werden. Und ich sage euch ein Geheimnis, die viel arbeiten hier, kriegen dort viel Arbeit. Und wer viel Arbeit hat, der hat viel Ehre. Wer wenig Arbeit hat, hat wenig Ehre. Was wollt ihr? Viel Ehre oder wenig? Ich will viel Ehre, deshalb will ich viel arbeiten und ich will auch im Himmel nicht ruhen. Ja? Ich brauche auch im Himmel keine Residenz. Ich möchte unter die 144.000 kommen. Die haben keine Residenz. Wisst ihr das? die haben kein Erbteil. Deren Erbteil ist Gott selbst. Ja, und das ist das Ziel, das ist das große Vorrecht, das wir als letzte Menschen, die auf dieser Erde leben, haben. Dass wir alles dran setzen können, unter die 144.000 zu kommen. Dann sind wir immer unterwegs. Dann sind wir immer in der Arbeit. Dann sind wir immer im Dienst. Weil wir werden Gott dienen in seinem Tempel, wie häufig? Tag und Nacht. Die Verbindung wird immer sein, dort mit ihm zusammen. Aber es wird nicht eine, ich sage jetzt mal, Gefühlsverbindung sein, sondern es wird eine Arbeitsverbindung sein. Ja, weil Gott hat uns zum Arbeiten gegeben. Die Gefühle sind nur eine Sache dazu. Ich möchte euch den ersten Fall erklären in meiner Praxis, der mir die Augen geöffnet hat, wie Geist und Körper zusammen funktionieren. Ich wusste es nicht, ich habe es nicht erkannt, außer an meinen Patienten, wie der Mensch funktioniert. Und dann habe ich es auch in der Bibel gesehen. Und so habe ich zwei Füße. Ich habe einen, der pur aus der Beobachtung dessen der menschlichen Struktur gibt, wo ich keine Interpretation brauche. Und ich habe die Bibel, die das Ganze genauso sagt. Also habe ich die Bibel und den Menschen und kann sehr deutlich und klar jedem begegnen und Rede und Antwort stehen, ohne dass ich angewiesen bin, nur auf die Bibel hinzuweisen. Ich könnte keine meiner Patienten zu Gott bringen, hätte ich nur die Bibel. Wie soll ich ihnen denn beweisen, dass ihre Krankheit aus der Gesetzesübertretung kommt? Hätte ich nicht das Naturgesetz, würde ich nicht zeigen, dass das Klavier vorgestimmt ist. Und wenn der Geist es verstimmt durch seine Spielart, dann klingt es nicht mehr gut. So, diese Patientin ist Anfang 30, sie hat starke Kopfschmerzen seit 14 Tagen. Und diese Kopfschmerzen wollen nicht weggehen, trotz Medikamenten. Und nach 14 Tagen schickt der Hausarzt sie zu mir als Facharzt und sie sagt, ja, vielleicht hat sie eine Nebenhöhlenentzündung. Du musst mal reinschauen, was hat sie? Und ich gucke natürlich in die Nase, ich sehe dort Sonnenschein, da ist kein Eiter, der fließt, nichts, was hindeutet auf eine Schmerzensgeschichte. Aber weil die Patientin so einen schweren Eindruck hat, dass sie so leidet, denke ich, naja, ich bin ja noch am Anfang, vielleicht hat sie einen Hirntumor, ich kann ja nicht durch ihre Knochen sehen, vielleicht hat sie eine Blutung im Gehirn und wir erkennen es nicht. Und dann habe ich sie schnell geschickt als Notfallpatient zu meinem Kollegen, der die Bilder macht, der kann hineinschauen ins Gehirn, nicht? Kann ein CT machen, das geht durch den Knochen durch und sie kommt noch am selben Tag zurück und alle Bilder sind einwandfrei. Keine Nebenhöhlenentzündung, kein Tumor, nichts, was auf den Kopfschmerz hinweist. Jetzt, was kann ich sagen zu der Frau? Liebe Frau, die Bilder sind alle sauber, gehen Sie nach Hause, Sie bilden sich die Schmerzen ein. Kann ich das sagen? Warum nicht? Wäre ich ein Gesetzesübertreter, wenn ich es sagen würde? Ja. Woher kommt das Gefühl des Schmerzes? Aus dem Geist oder aus dem Körper? Ihr habt es noch nicht gelernt. Wer macht den Ton? Jeden Schmerz, den ihr empfindet, ist ein Körpergeschehen. Der Geist kann die Ursache sein. Ihr könnt euch aber auch mit dem Hammer auf den Finger schlagen und dann habt ihr auch Schmerzen. Ja, jeder Schmerz, alles, was ihr fühlt, seht, riecht und so weiter, kommt aus dem Körper und ist ein Körpergeschehen. Man kann es sogar in einem Funktionskernspintomogramm nachvollziehen, dass der Mensch, wenn er sagt, ich habe einen Schmerz, man kann den Schmerz genauestens lokalisieren durch eine Stoffwechselstörung, die wir in der Hirnrinde sehen, die kommt aber aus dem limbischen System, wo die Stoffe des Schmerzes gemacht werden. Die Chemie eines jeden Schmerzes kommt aus dem limbischen System. Das sendet hoch an die Hirnrinde, macht dort eine Änderung der Funktion. Und diese Funktionsänderung nimmt der Geist als Schmerz wahr. Wir können einseitige Schmerzen haben, weil wir zwei Hirnrinden haben. Und beide verbindet nur der Geist zu einer. Und deshalb können wir nur eine Seite haben. Aber diese Frau hat zwei Seiten, sie hat zwei Schmerzen an beiden Hirnrinden. Und so weiß ich, der Schmerz ist immer physisch. Auch einen Tinnitus kann man in der Hirnrinde sehen, weil er ist nicht im Ohr, er ist in der Hirnrinde. Dort nimmt der Geist ihn als Ton wahr. Weil man kann dem Menschen das Ohr abschneiden, man kann ihm den Hörnerven abschneiden, bis zur Hirnrinde, und der Ton ist immer noch da. Weil er kommt aus dem Körper, aber jetzt müssen wir nur sehen, wer macht ihn dem Körper. Und jetzt haben wir ja 3, 4 Möglichkeiten, haben wir gestern gesehen, haben wir Vererbung. Hat sie diesen Kopfschmerz vererbt, die Frau? Hat sie sich verunfallt? Ist sie auf den Kopf gefallen? Hat sie jemand geschlagen? Das können wir schnell ausschließen. Nein. Hat sie nicht gegessen die letzten 14 Tage? Sie hat nichts geändert in ihrer Diät. Sie ist immer noch so, wie sie gegessen hat. Also bleibt das Essen nicht als Ursache für die Kopfschmerzen. Ich habe nur noch den Geist und ihr Denken. Also frage ich Sie, was ist passiert vor 14 Tagen? Weil etwas muss ja den körperlichen Schmerz auslösen. Und sie sagt mir, vor 14 Tagen habe ich erfahren, dass mein Freund mich betrogen hat. Sie hat diesen Freund seit einem Jahr, sie ist aus Norddeutschland nach Süddeutschland gezogen, hat dort alles aufgegeben, geht zu dem Kerl hin und jetzt findet sie raus, nach nur einem Jahr hat er sie betrogen. Verstehen wir die Frau? Okay. Warum kommt der Kopfschmerz? Wen will der Kopfschmerz warnen, die Frau oder den Mann? Wer fühlt den Schmerz? Die Frau. Wer macht den Schmerz? Also, jetzt kommen wir zum Nachdenken. Jetzt kommen wir zur Praxis langsam. Aber wir haben noch morgen eine theoretische Stunde und wir haben einige theoretische Stunden noch vor uns. Aber wir müssen die Praxis verstehen. Der Schmerz beweist, dass etwas in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Nicht in Ordnung ist. Und wir müssen jetzt nur den Ort finden, wo der Impuls ausgeht, der im Körper ankommt als nicht in Ordnung sein Impuls. Kann der von dem Mann ausgehen oder nur von ihr? Nur von ihr. Ihr Mann, ihr Freund hat keinen Bezug zu ihrer Hirnrinde. Den hat nur sie den Zugang. Nur sie muss dieses Ereignis bewerten. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hat sie gedacht? Vor der Information und nach der Information, dass wir sehen wollen, was ändert sich. So, hier ist der Geist. Wie hat die Frau gedacht über ihren Freund, bevor sie wusste, was er tut? Sie hat liebevoll gedacht. Liebevolle Gedanken, meine Lieben, könnt ihr so viele haben, Milliarden viele, und ihr werdet im Körper jeweils einen schlechten Strom haben? Nie. Nie. Liebevolle Gedanken sind freie Gedanken. Ein freier Geist kann dem Körper nie schaden. Ob er nun eingebildet frei ist oder nicht, ist egal. Der Körper versteht nichts außer Strom. Und wenn der Geist vermeintlich frei ist, ist der Körper auch nicht krank. So, die Frau lebt in einer sozusagen Freiheit. Sie liebt diesen Kerl, sie hat liebevolle Gedanken zu ihm. Und es geht ihrem Körper gut. Hat sie Kopfschmerzen? Ja, wenn ihr liebt, habt ihr keine Kopfschmerzen, meine Lieben. Weder der liebt, kriegt keine Kopfschmerzen. Kann nicht sein. Auch Leberschmerzen kriegt man nicht. Auch Rückenschmerzen kriegt man nicht. Weil die Liebe ist das Leben. Aber wir haben das nicht verstanden, weil wir die 10 Gebote nicht verstanden haben. Wisst ihr, in unserem adventistischen Sichtweise bin ich manchmal sehr erregt in mir selbst. Weil wir stellen große New Start-Programme auf, wo geschrieben steht, Wasser ist das Lebenselixier. Habt ihr schon mal gelesen? Habt ihr schon mal bei New Start ein großes Pano gesehen, wo steht, die Liebe ist das Leben? Dann wisst ihr, woher New Start kommt. Die Liebe fehlt. Und wo Liebe fehlt, fehlt das Wesentliche. Wir haben nicht verstanden, der Mensch muss gut essen, das wissen wir, der Mensch muss gut trinken, er muss gut schlafen, aber wir haben nicht verstanden, dass der Mensch am allerersten lieben muss, um gesund zu sein, körperlich. Das predigen wir nicht. Das ist in New Start nicht drin. Das fehlt. Wir haben Vertrauen in Gott, aber wir haben auch das nicht verstanden, weil wir ellenweit nicht richtig gelesen haben. Dieses eine Zitat,
mit den 8 Ärzten ist nur ein Zitat der Therapie, nicht der Ursachenbekämpfung. Ellen White schreibt 1,5 Kapitel im Fußspuren des großen Arztes über die Ursache der Krankheit. Und sie schreibt ein kleines Zitat über die Therapie. Und das Zitat nehmen wir raus, magnifizieren es und machen daraus eine ganze Theorie, die nicht stimmt, die nur etwas therapiert, die aber an der Ursache vorbeigeht. In demselben Kapitel, wo dieses Zitat rausgenommen wurde, dort steht, das Evangelium ist die Lösung für unsere Krankheiten. Aber das scheint es, dass wir es übersehen haben. Christus als gekreuzigt wird doch den Patienten heute doch nicht als Lösung angeboten, oder? Aber wisst ihr, das ist das, was ich einzig und allein gefunden habe. Das ist das, was ich meinen Patienten anbiete. Ich habe mal eine Woche gemacht in Rumänien und ich habe sowohl Ärzte eingeladen als auch Prediger. So eine Ärztin, die ich kannte, kam und hat mit mir die ganze Woche gearbeitet und die Prediger, die zwei, waren mit dabei. Und wir haben den ganzen Tag Patienten gesehen, abends die Vorträge. Aus der Stadt kamen Leute. Und ich habe am Ende gefragt, die Prediger, habe ich gesagt, nachdem ihr jetzt das alles beobachtet habt, wie vielen diesen Patienten hättet ihr eine Diät empfohlen? Und sie haben gesagt, nicht einem. Weil ihre Not ist nicht im Magen, ihre Not ist im Herzen. Wisst ihr, wir machen große Konferenzen als Adventisten und wir machen Gesundheitskonferenzen und wir predigen nichts anderes als den Magen. Sollte mich das nicht innerlich erregen? Wir sagen, wir sind Agenten der Gnade und ich sage, der Magen braucht keine Gnade, aber das Herz braucht Gnade. Aber das haben wir noch nicht verstanden, dass wir im Herzen umgewandelt werden müssen. Wir haben nicht verstanden, dass die Krankheit aus dem Herzen kommt. Und sie ist nichts anderes als die Folge der Lieblosigkeit. Sagt mir, wie denkt jetzt diese Frau über den Mann, über den Freund, als sie hört, was er getan hat? Dieselben Gedanken? Hat sie Mitleid mit ihm? Mit wem hat sie Mitleid? Wie denkt sie jetzt? Sie ist verletzt. Sie ist enttäuscht. Sie hat Rachegedanken. Sind diese Gedanken freie Gedanken oder gefangene Gedanken? Will sie diese Gedanken denken oder muss sie denken? Ich möchte euch jetzt einmal eine Frage stellen, für die, die gesagt haben, sie will so denken. Ich gebe euch noch einen anderen Fall. Es ist ein gläubiger Fall. Eine Patientin, die ist 46 Jahre verheiratet mit einem Ehemann. Und diese Patientin ist zusammen mit ihrem Ehemann Eheberater. Und vor etwa 4 Jahren, 4,5 oder 5, sie kam zu mir in die Praxis, nach 4 Jahren, nachdem das Ereignis geschehen ist, kam in ihre Gemeinde eine junge Dame, 38 Jahre jünger wie ihr Ehemann, und sie saß sich neben ihm im Gottesdienst. Und der Funke sprang über und sie haben sich verliebt. Der Mann lässt seine ältere Frau und nimmt die 38-jährige Jüngere, er mit 70, sie wahrscheinlich 32. Und er trennt sich, er scheidet sich. Sagt mir, diese Frau, die nach 4 Jahren nach diesem Ereignis zu mir kommt, wie viel Mitleid hat sie mit ihrem Mann? Wie viel habt ihr mit ihm? Mit wem habt ihr Mitleid? Hat diese Frau eine Wahl, sich zu ärgern oder nicht? Stellt euch mal in ihre Lage. Oder nehmen wir den anderen Fall. Ihr seid 35 Jahre verheiratet mit einem Mann und heute Abend erfahrt ihr, er betrügt euch schon 35 Jahre. Würdet ihr die Nacht schlafen? Frei! Und sagen, oh mein lieber Mann, das ist dein Problem. Meins nicht. Meine Lieben, wir haben nicht verstanden, dass wir alle Sklaven sind, dass unser Wille nicht frei ist, dass wir Sklaven sind unseres Irrtums in unserem Herzen. Ich ärgere mich nicht, weil ich will. Ich ärgere mich, weil ich keine bessere Lösung habe. Und ich kämpfe schon seit 12 Jahren und etwas, dass ich mich nie mehr ärgere. Und meine Frau schafft es immer noch, mich zu ärgern. Und solange sie es schafft, liegt das Problem bei wem? Nur bei meinem Irrtum in meinem Herzen. Weil wäre meine Frau mit meinem Heiland verheiratet, wie viel würde er sich aufregen? Wie viel beleidigt wäre er, wenn jemand ihn verrät? Wie beleidigt? Nein. Hätte er Kopfschmerzen gekriegt? Hat er Kopfschmerzen gekriegt, als er gehört hat, wie der Petrus ihn verleugnet? Ja oder nein? Nein. Aber wir, hätten wir gekriegt? Ja. Weil wir nicht wollen, das dumm tun. Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn ihr denkt, dass ihr geboren seid frei, dann kann euch niemand erlösen. Wenn ihr nicht merkt, dass ihr nicht frei geboren seid, dass ihr in der Sklaverei geboren seid, dann kann euch niemand befreien. Die Juden kamen zur Zeit Jesu und sagten, wir sind frei. Johannes 8. Jesus sagt den Juden, die an ihn glaubten, sagt er, wenn ihr in meinen Worten bleiben werdet, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann was antworten die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm? Wir sind frei. Und Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Deshalb muss ich jedem meinem Patienten was zuerst klar machen? Er ist ein Gefangener. Beschuldige ihn, dass er krank ist? Nein, er macht sich die Krankheit zwar selbst, aber er ist nicht für diese Krankheit schuldig, weil er es nicht weiß. Und ich bringe ein einfaches Bild. Ist ein Blinder, wenn er die Treppen nicht sieht und stürzt, verantwortlich für die Schmerzen, die er sich selbst zufügt? Wer fügt ihm sie zu? Er selbst. Aber kann er was dafür? Nein. Deshalb ist der Körper eine Hilfe, um unser Herz, das wir nicht sehen, unsere Blindheit, vor der wir so krass nicht sehen, weil die Blindheit unseres Herzens ist ja etwas, was wir nicht als Blindheit sehen. Das ist ja der Irrtum, den wir in uns haben, mit dem wir auf die Welt kommen. Blindgeborene sehen wir nicht als Irrtum, weil wenn wir uns als Irrtum sehen würden, dann wärst du nach 46 Jahren gläubig. Wie würdest du reagieren, wenn dein Mann dich verlässt? Du würdest sagen, der arme Mann, ich wünsche ihm alles Glück der Welt. Aber sie muss ihre Rente noch mit ihm teilen. Und sie sagt, jetzt finanziere ich auch noch sein Glück. Sie hat kein, wie der Hiob. Der Hiob war ein wunderbares Beispiel. Er sagt, er gönnte, also das heißt, wir gönnen ja unseren Schädigern nicht die Freude. Gönnen wir? Wir gönnen niemandem die Freude, wenn er Erfolg hat auf der bösen Ebene, oder? Wir kümmern uns nur um uns selbst. Das ist die Situation. Der Hiob hat sich gefreut über den Erfolg seiner Feinde. Der Hiob hatte keine Schadensfreude. Und jeder, der mit Gott wandelt, wird keine Schadensfreude haben, sondern Mitleid mit dem Sünder. Aber wenn ich euch frage und wenn ihr euch richtig untersucht, mit wem habt ihr Mitleid? Mit der Frau oder mit dem Mann? Sagt mir es nicht, ich weiß es. Weil ihr identifiziert euch nicht mit dem Mann, nicht mit dem Sünder identifiziert ihr euch, sondern mit dem Nichtsünder. Und ihr denkt, der Nichtsünder ist das Opfer. Aber das ist er nicht. Der Sünder ist derjenige, der Mitleid braucht, nicht der, der nicht die Sünde tut. Aber hier tut sie auch die Sünde, weil sie kann ihn nicht mehr lieben. Und sie bricht das Gesetz. Wenn du deinen Mann nicht mehr lieben kannst, weil er dich betrügt, dann brichst du das Gesetz und dann kriegst du eine Krankheit. Weil du kannst nicht mehr lieben. Das ist so, wenn du nicht mehr atmen kannst. aber du tust es nicht, weil du willst. Du tust es, weil du blind bist, weil du denkst, dein Mann ist verpflichtet, dich zu gern zu haben. Du denkst, irgendjemand ist verpflichtet, dir etwas zu tun oder nicht zu tun. So, gehen wir zu dem Irrtum, dass wir ihn identifizieren in den nächsten 3 Minuten, 5 Minuten, die wir noch haben. Wo liegt der Irrtum? Und er ist ganz einfach zu identifizieren, nämlich am Körper. Am Körper habe ich gesehen, dass der Geist sich wahnsinnig täuscht. Weil der Körper hat 2 Bedürfnisse. Er braucht Chemie und elektrischen Strom. Die Chemie kommt über den Magen hauptsächlich und da tun wir die Nahrung rein. Der elektrische Strom wird über den Geist gemacht und der Geist braucht nicht Äpfel und Birnen, sondern er braucht die Liebe. Und er braucht nur eine Liebe und das ist die Liebe Gottes. Die muss er umsetzen. Die muss er tun. So. Wir wissen, dass alle Bedürfnisse nicht in uns sind, sondern außerhalb von uns. In uns sind nur die leeren Gefäße, die gefüllt werden müssen. Und jetzt muss ich wissen, wer ist verantwortlich für die Füllung des Gefäßes und wie muss es gefüllt werden. So, wer ist verantwortlich, dass euer Magen gefüllt wird? Ich, zu wie viel Prozent? Zu 100. Wie macht ihr das? Indem ihr esst. Ihr wart doch essen, oder? Was habt ihr mit dem Essen gemacht? Gegeben eurem Körper oder genommen aus eurem Körper? Gegeben. Konntet ihr was geben, bevor es auf dem Teller war? Nein, das heißt, ihr musstet es zuerst nehmen und dann habt ihr es gegeben. Das ist das Grundgesetz aller Gesetze, wir werden es sehen. Alles muss nehmen, um zu geben. Alle Bedürfnisse können nur so gestillt werden. Alles, was lebt und webt, geht nur in dieser Art und Weise. So, jetzt kommen wir zur Liebe. Wer ist verantwortlich, dass dein Geist genug Liebe hat? Ich oder der Ehemann oder der Ehepartner oder Gott? Ich hoffe doch, wir alle haben erkannt, ich zu wie viel Prozent? Zu 100 Prozent. Das heißt, wir gehen nie mehr Liebe betteln. Oder? Nie mehr. Gibt keine Heißchen nach Liebe. So, ich bin verantwortlich. Wie muss ich es tun? Welches ist das Gesetz? Ich muss liebevolle Gedanken haben zu allen Menschen. Versteht ihr, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, wem gibt er einen Gefallen? Mir oder dem Feind macht er dadurch einen Gefallen? Mir. Ich hatte eine Patientin, die kam immer mit Schwindel. Und ich habe gesagt, die Schwindel ist der Ausdruck ihres Konfliktes mit ihrem Nachbarn. Und dann sage ich ihr, sie soll doch ihren Nachbarn doch ein bisschen besser über ihn denken, ihn mehr lieben. Und sie kam etliche Male und ich habe immer dasselbe erzählt. Und dann sagt sie plötzlich, sie halten mit meinem Nachbarn. Wisst ihr, wenn Gott sagt, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, dann meint er das auch so. Alles, was wir liebevoll denken über andere, kommt uns zugute, nämlich gibt unserem Körper die Kraft. So hat es Gott gemacht. Und wenn du über andere nicht mehr liebevoll denken kannst, dann wird deinem Körper die Kraft entzogen und er kommt in die Krankheit. Das ist die Technik, die Mechanik, die Gott eingebaut hat. Immer wenn du liebst, lebst du. Liebst du nicht mehr, stirbst du. Du stirbst zwar auf Raten, weil Gott uns Gnade gegeben hat, weil wir nicht wollen lieben, sondern weil wir nicht können lieben. Weil ich sage euch, ihr könnt böse Menschen nicht gern haben. Strengt euch mal an. Ihr könnt ja nicht mal die gern haben, die nicht böse sind. So, das heißt, der Geist muss liebevolle Gedanken geben. Das heißt, er muss denken an andere liebevoll. Dann gibt er dem Körper den richtigen Strom. Aber diese Liebe muss er irgendwo nehmen oder hat er sie in sich selbst? Nein, die muss er irgendwo von Gott nehmen und geben. Wie viel böse Menschen kann Gott lieben? Wie viel Ehebrecher kann Gott lieben? Alle. Also können wir es auch. Wir können auch die Lügner lieben. Wir können auch die Ungerechten lieben, weil wir können alle lieben, weil unsere Liebe ist nicht unsere, sondern sie ist göttliche Liebe, die alle lieben kann. Und dann guckt euch mal den Körper an, ob er noch kaputt geht. Aber jetzt möchte ich euch die Frage stellen, wenn das die Wahrheit ist, wie viele Probleme hat der Mensch? Keine? Gar keine. Niemand wird betteln gehen um Liebe. Aber jetzt frage ich euch, weil ich weiß, dass wir das nicht wissen, was in unserem Herzen steckt. Habt ihr ein Bedürfnis, geliebt zu werden? Habt ihr ein Bedürfnis, geliebt zu werden? Ist das aus dem Irrtum? Wo steht hier irgendwo geliebt werden? Wessen Tat ist geliebt werden? Wessen Tat ist geliebt werden? Geliebt werden, bekommen, ist die Tat anderer. Ist jemand für dein Leben zuständig, außer du selbst? Ich meine für die Versorgung deiner Bedürfnisse. Die große Not des Menschen ist, dass er denkt, die Taten anderer sind das, was für sein Leben zählt. Wir alle ärgern uns nicht über, was wir tun, sondern über was die anderen tun. Oder kämpfst du mit der Gemeinde, weil sie gut ist und richtig? Oder kämpfst du mit einer Frau oder mit einem Mann, weil sie das Richtige tut? Wir kämpfen doch nur, weil die das nicht Richtige tun. Schuldet der Mann Treue seiner Ehefrau? Ja oder nein? Ist das eine gute Frage? Er schuldet ihr gar nichts. Er schuldet nur Gott seine Treue, seiner Frau gegenüber. Der Ehebund ist nicht ein menschlicher Bund, ist ein göttlicher Bund. Alles, was wir tun, sind wir Gott schuldig zu tun. Und die Ehefrau und der Ehemann können sein, wie sie wollen. Keiner hat einen Anspruch, dass der andere ihm treu ist. Der Anspruch kann nur Gott haben, kein Mensch. Aber da kommen wir noch hin. Warum? Alle unsere Krankheiten, die aus unserem Geist kommen, kommen aus unseren Beziehungen, weil wir geliebt werden wollen, weil wir denken, andere sind uns was schuldig. Es ist niemand schuldig, dich anzulächeln, nur du bist schuldig, anzulächeln. Es ist niemand schuldig, dir treu zu sein, nur du bist schuldig, treu zu sein. Paulus sagt, ich bin ein Schuldner geworden, wie viele Menschen? Allen Menschen. Warum ist er ein Schuldner allen Menschen geworden? Woher hat er genommen? Von Gott hat er genommen, damit er den Menschen gibt. Waren ihm irgendwelche Menschen was schuldig? Nein. Aber schaut euch euer Leben an, schaut euch in euer Herz, in eure Sachen und ihr werdet sehen, das hier ist unmöglich. Es gibt kein Gesetz, dass jemand etwas für dich tun kann, was Gott gemacht hat, das nur du für dich tun kannst. Deshalb, welches ist der Grund eurer Beziehungen? Warum heiratet der Mensch? Warum kam die Frau von Norddeutschland nach Süddeutschland? Um Liebe zu geben oder geliebt zu werden, um zu bekommen? Warum lebt ihr in einer Beziehung? Um etwas zu bekommen aus der Beziehung oder etwas zu geben? Das ist die Endfrage für heute Morgen. Wir müssen Schluss machen. Ich hoffe, dass wir eine Sache mitnehmen. Wir haben in uns einen Irrtum, der sagt, andere sind für uns zuständig. Es gäbe nie einen Zorn auf andere Menschen und wir hätten auch nie ein Problem mit Gott, würden wir wissen, dass die Zuständigkeit Gott uns gegeben hat, zu füllen, zu nehmen und zu geben, ist nicht die Aktion Gottes. Gott setzt nur alles zur Verfügung. Wir müssen es tun.